Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht, was ihr von mir bestimmt schon gehört habt und was für mich so ein Standardthema ist, wo ich immer wieder sage, das ist was, was man immer mal wieder auffrischen muss, weil ich merke, dass uns das immer wieder betrifft, dass uns das immer wieder nicht in Ruhe lässt, und es geht um das Thema Vergebung. Wenn du jetzt heute Morgen hier sitzt und sagst, also ich habe nichts zu vergeben und ich habe damit auch keine Probleme, und wenn ich vergeben muss, dann das ist für mich gar kein Problem, dann ist auch gut, dann kannst du einmal eine ganz entspannte Predigt hören, wo du sagst, jetzt kann ich mal für die anderen zuhören und zuhören, was die anderen alles machen müssen. Aber ich persönlich glaube, dass wir selber immer wieder gefordert sind, wo wir anderen vergeben müssen. Entweder weil die anderen wirklich schuldig geworden sind oder weil wir Dinge so verstanden haben, dass wir vergeben müssen, weil wir diese Schuld empfinden, der andere vielleicht gar nicht so sehr. Wir werden da im Laufe der Predigt drauf kommen. So, eigentlich sollte hier irgendwas sein, aber das kommt sicher irgendwann. Ich möchte uns 4 Gründe geben, warum wir vergeben sollten. Das HDMI. Ich glaube, wir müssen auch fragen. Ah, gut, der geht automatisch, sehr gut. Also, der erste Grund ist vielleicht für viele von uns nicht besonders interessant. Oder ihr sagt vielleicht, ja, das ist was ich nicht, bin nicht so jemand, der gerne Befehlsempfänger ist. Das erste ist einfach, weil Gott es von uns verlangt. Gott will das von uns. Da sage ich gleich was dazu. Der zweite Punkt ist, weil wir bei Gott Gehör finden wollen. Wir werden da Bibelstellen sehen, die davon sprechen, dass wir mit Gebetserhöhungen Schwierigkeiten bekommen, wenn wir nicht vergeben. Und irgendwann geht es sicher. Der dritte Punkt ist, weil wir unbelastete Beziehungen wollen. Und der vierte Punkt ist, weil es uns selber gut tut. So, jetzt müssen wir das hier wieder... Ah, wunderbar. Und dann gibt es noch einen fünften Punkt. Das sind ein paar praktische Tipps. Ich bin immer so ein Freund von Dingen, die man auch wirklich anwenden kann. Und deswegen zum Schluss noch was Praktisches. Erstens, weil Gott es von uns will. Ihr wisst ja, es gab so eine Zeit hier in unserer Gegend, da gab es einen Spruch, der hieß, Gott will es. Das war bei den Kreuzzügen. Deswegen ist so eine Sache, man kann das natürlich auch missbrauchen, aber in dem Fall ist es vollkommen klar, hier haben wir das Vaterunser, wir müssen das jetzt nicht großartig durchgehen, ich denke, die meisten von uns kennen das auswendig, das, um was es mir geht, ist eigentlich der Vers 12, wo es heißt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, hier geht es um Vergebung, und hier sagt Gott, oder Jesus sagt uns, wenn wir beten, dann sollen wir so beten. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, wir binden in diesem Gebet unsere Vergebung, die wir erhalten, an die Vergebung, die wir anderen gewähren. Und dazu macht Jesus eine Bemerkung. Und zwar, er macht zu dem ganzen Vaterunser nur eine einzige Bemerkung. Nämlich, er sagt, Vers 14 und 15, wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Und ich persönlich halte diese zwei Verse für zwei Verse, die vielleicht am meisten missachtet werden von vielen Christen auf dieser Welt, die ganz, ganz oft gebetet werden und wo ich so manchmal den Eindruck habe, dass wir nicht wirklich verstehen, was Jesus dazu sagt. Denn Jesus sagt, wenn wir den anderen Menschen nicht vergeben, dann wird unser Vater uns nicht vergeben. Und jetzt kannst du dir mal die Frage stellen, welche Konsequenzen hat es denn, wenn Gott mir nicht vergibt? Und ich möchte jetzt noch nicht mal mit der Hölle drohen. Auch darüber könnte man natürlich mal nachdenken, was heißt es eigentlich, wenn Gott meine Schuld nicht vergibt und ich irgendwann mal vor ihm stehe und ich denke, ich habe den Persilschein, weil Jesus für meine Sünden gestorben ist, und Jesus sagt dann zu mir, Moment, du hast nicht vergeben. Also ich möchte jetzt theologisch dieses Fass nicht aufmachen, weil das ist eine sehr, sehr weitreichende Überlegung, die man da anstellen muss, aber man kann ja durchaus mal darüber nachdenken, was das beinhalten könnte. Aber ich möchte eigentlich noch einen Schritt vorher in unserem jetzigen Leben uns auf eine Konsequenz aufmerksam machen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, nämlich, was ist mit der Erhörung unserer Gebete? Möchten wir, dass unsere Gebete erhört werden? Oder? Also ich würde das praktisch finden, dass ich eben nicht nur bete und nichts passiert, sondern dass Gott wirklich darauf antwortet. Und da gibt es in Jesaja 59, Vers 1 bis 2, eine Stelle, wo Gott sagt, meint ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen, oder der Herr sei taub und könne euren Hilferuf nicht hören? Nein, sondern wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört euch nicht. Jetzt sagst du vielleicht, aber das hat ja nichts mit Vergebung zu tun, da geht es um Schuld. Also wenn ich schuldig bin, wenn ich was falsch gemacht habe, dann kann das dazu führen, dass Gott mich nicht mehr hört. In dem Fall ist es an das Volk Israel gerichtet, die da andere Götter angebetet haben und die verschiedene Dinge gemacht haben, die mit den Armen in ihrem Land nicht richtig umgegangen sind, die selbstsüchtig waren und könnt es ja mal nachlesen, Jesaja 58, das Kapitel davor, ist ein ganz bekanntes Kapitel, wo es auch ums Fasten geht und darum, was ein echtes Fasten ist. Und Gott dann sie auf Dinge hinlenkt, ihren Blick hinlenkt, auf soziale Anliegen eigentlich, die wir vielleicht manchmal auch so ein bisschen aus dem Blick verlieren. So, und dieses Volk ist schuldig geworden und Gott sagt, und weil ihr schuldig geworden seid an mir, deswegen kann ich eure Gebete nicht mehr so erhören, wie ich das vielleicht gern tun würde. Und in Verbindung mit dem, was wir aus dem Vaterunser jetzt gehört haben, sehen wir, dass wir spätestens hier ein Problem bekommen damit, dass Gott womöglich unsere Gebete nicht mehr erhören kann, weil wir nicht bereit sind zu vergeben und deswegen Gott unsere Schuld auch nicht einfach unter den Teppich kehren kann. So, das heißt, wenn wir nicht bereit sind, den Menschen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind, dann führt das letztendlich auch dazu, dass wir, wenn wir beten, womöglich bloß bis zur Decke beten und diese Gebete nicht die Auswirkung haben, die wir eigentlich erwarten und die uns eigentlich in der Bibel auch versprochen sind. Und wir haben vorher in den Gebeten auch schon so das eine oder andere gehört und auch das kann manchmal so ein Punkt sein, wo vielleicht Erhörungen von Gebeten aufgehalten werden, weil wir an dem Punkt, nämlich was die Vergebung angeht, nicht dem gehorsam sind, was im Wort Gottes steht. Eine zweite Bibelstelle, die ich ganz interessant finde in dem Zusammenhang, ist Matthäus 5, 23 bis 24, wo Jesus sagt, wenn du während des Gottesdienstes ein Opfer bringen willst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass dein Opfer liegen, geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringe Gott dein Opfer. Was Jesus hier anspricht, ist, wir bringen ja heute keine Opfer mehr. Also der Opferdienst ist ja auch mit der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus letztendlich dann abgeschafft oder vorerst jedenfalls kann nicht mehr praktiziert werden. Aber in gewisser Weise bringen wir heute natürlich auch Opfer. Ich persönlich empfinde zum Beispiel den Lobpreis ist so eine Geschichte. Da gibt es so eine Bibelstelle, wo es heißt, wer Lob opfert, der preist mich und so. So, wir kommen zu Gott und wir bringen ihm etwas. Opfer hat ja damit zu tun, dass wir Gott etwas bringen, dass wir ihm was geben. Und manche von uns, die kommen hauptsächlich in Gottesdienst, um was zu empfangen. Und das ist auch in Ordnung so. Die Predigt oder eben auch im Lobpreis eine gute Zeit zu haben, verändert aus dieser Zeit rauszugehen, das ist vollkommen okay. Aber Gottesdienst hat auch was damit zu tun, dass wir Gott was geben. Und dieser erste Teil, den wir gerade so hinter uns gebracht haben, das ist so der Teil, der ganz, ganz stark auf Gott ausgerichtet ist, der eigentlich weniger mit uns zu tun hat. Auch wenn vielleicht das die Zeit ist, die manche von euch vielleicht sogar am meisten genießen, wo wir einfach diese Lieder singen können, wo wir uns wohlfühlen können, wo wir unseren Blick weglenken können von unseren Problemen auf das, wer Gott ist und wie Gott ist und wo uns das einfach gut tut. Aber eigentlich ist diese Zeit für Gott. Und manchmal sagen wir das auch, und vielleicht habt ihr das auch schon gehört, wenn du dich heute Morgen danach fühlst, Gott zu preisen, dann tu das. Und wenn du dich nicht danach fühlst, dann tu es auch. Dann bring Gott ein Opfer, ein Lobpreisopfer. Vielleicht habt ihr diesen Begriff auch schon mal gehört. Und dann bringen wir Gott ein Opfer. Und das ist was, was auch zu unserem Gottesdienst gehört. Und das denke ich, auf was sich Jesus hier auch bezieht, wo er sagt, wenn du im Gottesdienst bist und du fällst und dir fällt auf, während du dieses Opfer darbringen möchtest und dir fällt auf, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Und das ist so ein, so eine Formulierung, die kann man auf zwei verschiedene Sorten natürlich oder auf zwei verschiedene Wege verstehen. Das eine ist, er hat was gegen dich, also sprich, der ist böse auf dich oder du bist vielleicht schuldig geworden an ihm. Das andere ist aber auch, er hat was gegen dich, nämlich du hast ihm gegenüber quasi eine Schuld oder auch in die andere Richtung, er ist an dir schuldig geworden und er hat was gegen dich, ja, weil er irgendwie sauer ist auf dich oder sonst irgendwie. Und er sagt, wenn dir das auffällt, dann lass dein Opfer liegen. Dann hör auf, einfach weiterzumachen, sondern geh hin und bring diese Sache in Ordnung. Und da merken wir schon, und das haben wir schon ganz, ganz oft gesehen, dass Gott die Äußerlichkeiten bei weitem nicht so wichtig sind wie unsere Herzenshaltung. Gott ist es viel wichtiger, wie wir die Dinge sehen, wie wir die Dinge in unseren Herzen empfinden, wie unsere Haltung ist, wie unsere Einstellung ist. Und Gott ist es total wichtig, wie unser Verhältnis zu anderen Menschen ist. Und Gott sagt, du kannst nicht vor mich kommen und heile Welt spielen und Opfer darbringen und Lobpreis und so, wenn da Dinge sind, die du eigentlich in Ordnung bringen musst. Und an der Stelle, da muss ich jetzt auch mal ein bisschen vorsichtig sein, weil nicht, dass wir dann nachher gar nicht mehr in den Gottesdienst kommen oder in den Gottesdienst kommen und dann immer überlegen, ja, vielleicht ist da noch irgendwas und dann muss ich da aus dem Gottesdienst rausgehen oder sonst irgendwas. Ich denke, das sind schon Dinge, von denen wir wissen, wo uns klar ist, da ist was nicht in Ordnung. Das ist nicht irgendwas, wo ich sage, irgendwie, ich habe heute Morgen so ein mürrisches Gesicht vielleicht gehabt beim Frühstück, ich muss mich jetzt mit irgendjemandem noch versöhnen oder so. Ich glaube, das sind schon Dinge, von denen uns klar ist, wo uns der Heilige Geist auch schon aufmerksam gemacht hat. Wir müssen an der Stelle handeln, wir müssen uns an der Stelle versöhnen. Denn ansonsten könnten wir wahrscheinlich nie im Lobpreis stehen oder nie irgendwie Gottesdienst miteinander feiern. So, das sind schon Dinge, von denen du weißt, das ist nicht in Ordnung. Ich kann so nicht weiterleben. Und von denen sagt Gott, Mensch, bring das in Ordnung, bevor du dieses Opfer bringst. Damit deine Beziehung zu den Beziehungen, kommen wir nachher noch im dritten Punkt, damit deine Beziehung auch zu mir wieder in Ordnung ist. So, Gott ist es wichtig, dass wir eben zum Beispiel auch vergeben. Wenn du mit diesem Groll in deinem Herzen, mit dieser Unvergeblichkeit zu Gott kommst und dein Lobpreisopfer Gott darbringst, wir haben vorher gesehen, dass Gott auf unsere Bitten nicht reagiert. In diesem Fall geht es ja nicht um Bitten, sondern da geht es um Lobpreis. Und glaubt ihr, dass es nicht ähnlich ist mit dem Lobpreis, dass Gott sagt, ja, ich sehe deine Bemühungen und ich sehe deinen guten Willen, aber weißt du, da gibt es etwas, das scheidet dich zwischen, mich und dich, und da ist so wie so eine Mauer, wie so eine Decke dazwischen, und ich möchte gern, dass du das vorher in Ordnung bringst. Und das ist das, was Jesus mit diesem Wort sagen möchte und was letztendlich auch in diesem Abschnitt aus dem Propheten Jesaja gemeint war. So, wir sehen also, dass unsere Vergebung und unser Gottesdienst miteinander verknüpft sind. Wir sehen, dass unsere Gebete und unsere Vergebung miteinander verknüpft sind. Und wir sehen, dass Gott da auch ganz, ganz klare Vorstellungen hat. Auf die Frage, die du jetzt vielleicht in deinem Herzen hast, dass es vielleicht ziemlich schwierig ist zu vergeben oder so, da werde ich nachher noch eingehen. Aber jetzt kommen wir auf den dritten Punkt, nämlich auf die Beziehungen. Wir wollen gute Beziehungen haben. Wir wollen unbelastete Beziehungen haben. Wir wollen Beziehungen haben, wo wir miteinander gut umgehen können. Und ich hoffe jedenfalls, dass es bei uns so ist. Ich hoffe, dass wir Menschen sind, die sagen, ich möchte im Frieden mit meinen Mitmenschen leben. Ich möchte im Frieden mit meinem Ehepartner leben, mit meinen Eltern, mit meinen Kindern, mit meinem Arbeitskollegen, mit meinem Chef, wer auch immer die Person ist, die da betroffen ist. Ich hoffe, dass wir nicht an dem Punkt sind, wo wir sagen, also mir egal, wie der denkt oder die Beziehung ist so verfahren, da kann man eh nichts mehr machen. Sondern ich hoffe, dass du wirklich interessiert bist an diesen Beziehungen. Jetzt habe ich aber auch schon von Menschen gehört, die dann sagen, ja, ich wäre ja vielleicht bereit, dem anderen zu vergeben, aber der sieht seinen Fehler ja gar nicht ein. Und der hat mich auch nicht um Vergebung gebeten. Und ich erinnere mich noch, wie heute, das ist vor mindestens 30 Jahren gewesen, da saß mir gegenüber ein Bekannter in meinem Wohnzimmer Und dann sage ich zu dem, du, aber du musst vergeben. Und dann sagt er, ja, ich vergebe dem schon, aber erst dann, wenn er mich bittet. Gott vergibt mir auch nicht, wenn ich ihn nicht drum bitte. Und dann dachte ich mir, ja, man kann sich auf diesen Standpunkt stellen. Man kann sagen, okay, ich mache das so. Wir werden nachher allerdings sehen, dass wir uns damit ins eigene Fleisch schneiden. Denn der andere hat davon keinen Nachteil. Der andere wird damit auch nicht unter Druck gesetzt. Du hilfst der ganzen Situation dadurch nicht ein bisschen, dass du sagst, ich vergebe erst dann, wenn der andere mich darum bittet. Damit wird die Situation kein bisschen besser. Weder auf deiner Seite noch auf der anderen Seite. So, das heißt, selbst wenn wir darüber jetzt diskutieren könnte, ob das theologisch nun Sinn macht, was ich persönlich nicht glaube, aber wenn wir so eine Haltung haben, dann zeigt es nur, dass wir nicht verstanden haben, um was es bei Vergebung eigentlich geht. Denn Schuld belastet Beziehungen. Meine eigene Schuld belastet meine Beziehungen. Aber auch die Schuld des anderen belastet Beziehungen. Es ist letztendlich, ich möchte jetzt nicht sagen egal, aber es ist nicht so relevant, wer schuldig geworden ist. Wenn in so einer Beziehung Schuld auftritt, dann ist es immer was, was eine Beziehung belastet. Und wenn wir uns um diese Schuld nicht kümmern und wenn wir diese Schuld nicht irgendwie aus der Welt schaffen, dann wird es diese Beziehung langfristig kaputt machen. Entschuldigung heilt Beziehungen. Und nicht entschuldigen oder Schuld behalten führt letztendlich zu Bitterkeit. Und manche von uns kennen auch diese Bibelstellen, wo es heißt, dass wir keine bittere Wurzel wachsen lassen sollen. Das Problem ist, dass das ganz, ganz viel vergiftet. Wenn Bitterkeit da ist, und ich gehe mal davon aus, dass mancher von uns das vielleicht auch schon in seinen Beziehungen gemerkt hat und gemerkt hat, da wo ich nicht vergeben habe, da wird diese Beziehung vergiftet. Da wird irgendwie alles, was man, wo man miteinander zu tun hat, das wird schwierig und es wird, da kommen diese Gefühle mit und ob du das nur möchtest oder nicht, du denkst immer an diese Schuld und das macht irgendwie alles kaputt. Manche Leute gehen dann dahin, dass sie sagen, dann meide ich diese Person einfach. Das kann man mit manchen Leuten tun. Man kann das tun zum Beispiel in der Gemeinde. Da gibt es vielleicht, hier ist, vorher war vom Bruder oder von der Schwester die Rede, für diejenigen, die nicht ganz so häufig bei uns sind oder die das nicht gewohnt sind, damit sind nicht die leiblichen Geschwister meistens gemeint in der Bibel, sondern die geistlichen Geschwister, also eben hier, wie wir zusammensitzen. Und denen kann ich natürlich aus dem Weg gehen. Am Sonntagmorgen sitzen wir hintereinander. Im schlimmsten Fall siehst du den Hinterkopf von demjenigen, um den es geht, oder du siehst ihn vielleicht von der Seite. Man muss ja dann im Bistro auch nicht unbedingt zusammen dann Kaffee trinken oder Kekse essen. Man kann solchen Leuten ja aus dem Weg gehen. Vielleicht hast du da noch einen Dienst in der Gemeinde, dann suchst du dir vielleicht eben einen Dienst raus, wo der andere nicht drin ist. Und so kann man sich vielleicht irgendwie schon aus dem Weg gehen. Aber das ist letztendlich natürlich keine Lösung. Jesus sagt mal, ein Haus, was in sich uneins ist, wird nicht Bestand haben. Was wir damit machen, ist letztendlich nur uns selbst, dem anderen und auch unserer Gemeinde den Segen abzugraben. Also das ist letztendlich keine wirkliche Lösung. Und es gibt auch Menschen, denen können wir nicht aus dem Weg gehen. Also du kannst deinem Chef auf der Arbeit nicht aus dem Weg gehen. Man kann das schon versuchen, aber es wird letztendlich nicht funktionieren. Du kannst deinem Ehepartner eigentlich nicht aus dem Weg gehen. Und sagen manche vielleicht doch, wir machen das schon 10 Jahre lang und das funktioniert ganz prächtig. Und dass hier Menschen lachen, zeigt ja auch schon, dass es offensichtlich ist, dass es eben nicht funktionieren ist, sondern damit opfern wir eigentlich eine Beziehung und wir kapitulieren eigentlich. So. Und mit deinen Kindern und mit deinen Eltern, gut, mit den Eltern, da kann man ausziehen. Aber letztendlich dadurch werden die Probleme nicht gelöst. Und das, was Gott will, ist nicht, dass du das Problem wegschiebst, dass du das Problem irgendwo unter den Teppich kehrst, beerdigst, sondern dass du das Problem löst, damit du frei sein kannst. So, lass mich mal diese Frage nochmal angehen. Hast du das Recht auf eine Entschuldigung? Und ich gebe zu, das ist eine Fangfrage. Du kannst eine Antwort geben, wie du möchtest. Und beides Mal kann man sagen, ja, das ist richtig. Natürlich hast du ein Recht auf eine Entschuldigung. Wenn der andere an dir schuldig geworden ist, dann ist es richtig, dass er sich oder dass sie sich entschuldigt. Vollkommen klar. Aber auf der anderen Seite, habe ich das Recht auf eine Entschuldigung, würde ich genauso gut sagen, nein, habe ich nicht. in dem Moment, wo du diese Entschuldigung einforderst und der andere die Entschuldigung aber oder ja, diese Vergebung nicht will, dann wirst du damit keinen Schritt weiterkommen. Und dadurch, dass du diese Entschuldigung einforderst, wirst du diese Beziehung eher noch verschlimmern und die Situation noch schlechter machen, als dass da irgendwas besser wird. Und ihr merkt schon, dass ich an der Stelle, abgesehen von den theologischen Grundlagen, eine ganz, ganz pragmatische Einstellung habe. Nämlich die Frage, die sich für mich immer wieder stellt, ist, was hilft? Was macht diese Beziehung besser? Oder was hilft eben nicht? Was macht diese Beziehung schlechter? Und in dem Fall würde ich einfach sagen, du kannst schon sagen, ich habe das Recht auf eine Entschuldigung, aber es hilft dir nicht. Und wenn du willst, dass diese Beziehung wieder besser wird, dann verzichte auf dieses Recht und fang an zu vergeben. Fang an loszulassen. Fang an auf den anderen zuzugehen. Das ist das Einzige, was dir in dieser Situation helfen wird. Dazu komme ich nachher bei den praktischen Geschichten nochmal. Vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. Versuch den anderen nicht zu erziehen. Wir sagen das vor allem Ehepartnern, in der Ehevorbereitung oder auch in der, jetzt sag ich mal, Krisenberatung für Ehen, versuch deinen Partner nicht zu erziehen. Das funktioniert schon bei Kindern nur ganz begrenzt und bei Erwachsenen funktioniert es eigentlich gar nicht mehr. Du machst die Dinge nicht besser. Und wisst ihr was, jetzt erzähle ich mal was, meine Frau ist ja jetzt nicht da, dann kann ich das tun. Meine Frau hat früher versucht, mich auf meine Fehler aufmerksam zu machen. Und wisst ihr was, das war unnötig. Denn ich wusste, was ich falsch gemacht habe. Aber es hat unsere Beziehung nicht gut getan. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, Mensch, die nörgelt gar nicht mehr so viel. Meine Frau nörgelt nicht, aber die macht mich nicht mehr so viel auf Dinge aufmerksam. Und wisst ihr, zu was das geführt hat? Es hat nicht dazu geführt, dass ich nachlässiger geworden bin, sondern hat dazu geführt, dass ich eigentlich gesagt habe, Mensch, auch wenn sie nichts sagt, eigentlich sollte ich an dem Punkt drangehen. Also das einfach vielleicht so als kleiner Tipp, vorweggenommen, ein praktischer Tipp. Manchmal ist es besser, Dinge loszulassen, um dadurch erst das, was ich eigentlich durch mein Nachbohren und was auch immer ich da nun mache, versuche auszulösen, damit erst die Freiheit zu schaffen, damit das überhaupt funktioniert. Und dann kommen wir aber doch auch irgendwann an unsere Grenzen. Irgendwann müssen wir noch sagen, das ist zu schwierig oder wie es Petrus hier das Problem hatte, wie oft muss ich euch vergeben? Da ist jemand, der macht Dinge immer wieder falsch. Der lässt seine Socken immer wieder liegen oder schmeißt die Unterhosen eben nicht in den Wäschekorb, sondern daneben. Oder drückt die Zahnpastatube in der Mitte aus anstatt am Ende. Oder, keine Ahnung, räumt die Spülmaschine nicht ein oder nicht aus oder bringt den Müll nicht raus oder was auch immer das die Dinge sind. Da kommt Petrus zu Jesus und sagt, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, meiner Ehefrau, meinem Ehemann, meinen Kindern, meinen Eltern, wie auch immer, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Und Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Wir haben da schon oft drüber geredet und du weißt es inzwischen auch schon, 7-mal 70-mal ist 490 Mal. Und 490 Mal ist schon ziemlich oft, oder? Das ist sehr oft. Also ehrlich, ich wäre da mit meiner Geduld schon lange vorher am Ende. Und die Antwort, die Jesus Petrus gibt, die hat eigentlich auch nichts mit Zahlen zu tun. Heutzutage hat ja jeder ein Handy. Und wenn du feststellst, dass dein Gegenüber immer, wenn du irgendwas Seltsames tust, anfängt in seinem Handy irgendwas einzugeben, dann führt er vermutlich Buch und guckt, wann er die 490 erreicht hat, damit er dir nicht mehr vergeben muss. Keine Ahnung. Aber auch da merken wir schon, das ist nicht das, was Jesus gemeint hat. Die Zahl 7 wissen wir hoffentlich für diejenigen, die sich in der Bibel ein bisschen besser auskennen, für diejenigen, die nicht ganz so bewandert sind in der Bibel, 7 ist eine Zahl der Vollkommenheit. So, 7 Tage in der Woche, damit ist einfach alles gemeint. 7 ist, was vollständig. Und 70 mal 7, das heißt einfach, Leute, nicht zählen, einfach vergeben, immer wieder. Das ist das, was Jesus hier eigentlich sagen will. Und ihr seht, Petrus hat 7-mal gefragt. da kann man jetzt natürlich anfangen, in der jüdischen Literatur nachzulesen, woher kommt diese Zahl 7? Und da gab es eben verschiedene Schulen, verschiedene Theologen, die da gesagt haben, ja, man muss 3-mal vergeben. Manche haben vielleicht gesagt, man muss 5-mal vergeben. Und die ganz Heiligen, die haben dann eben diese Zahl 7 genommen, ja, man muss 7-mal vergeben. Und Petrus hat offensichtlich nach einer Grenze gesucht, weil ihn der Thomas oder der Judas oder was weiß ich, irgendeiner von den Jüngern vielleicht genervt hat. Und Jesus sagt ihm, Petrus, selbst die heiligste Grenze, die du dir hier steckst, die ist viel zu niedrig für das, was Gott von dir will. Gott möchte, dass du immer vergibst. So, jetzt sagst du vielleicht, aber lieber Wolfgang, 490 Mal vergeben und jetzt gehen wir mal davon aus, das passiert jeden Tag. Jeden Tag. Immer wieder dasselbe. Und ich habe es ja doch schon gesagt. Und wie oft muss ich jetzt eigentlich noch? 490, das sind 1,5 Jahre. Naja, nicht ganz 1,5 Jahre, aber das ist über ein Jahr. Jeden Tag. Da kann doch selbst der heiligste Mensch nicht mehr sagen, ja, das ist halt so. Da kommen wir doch an unsere Grenzen. Ja, da kommen wir an unsere Grenzen. Und jetzt kommen wir an dem Punkt, wo wir hoffentlich immer mal wieder in unserem Leben hinkommen, nämlich dass wir sagen, Gott, das kann doch kein Mensch einhalten. Wer soll denn das schaffen? Und dann sagt Gott ganz genau, jetzt hast du es verstanden. Du wirst nicht deshalb gerecht, indem du die Gesetze einhältst, sondern du bist aus Gnade gerecht. Und ja, ich helfe dir. Und jetzt gibt Gott uns ein Vorbild. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Und die habt ihr vermutlich von mir auch schon mal gehört, wer schon länger hier in der Gemeinde ist. Da erzählt Jesus eine Geschichte von einem Mann, der seine Knechte zu sich ruft, seine Verwalter. Und er stellt fest, da schuldet ihm jemand Geld. So, Matthäus 18, 23 bis 35 mit Auslassungen. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. So, ich komme gleich noch drauf, wie viel das war. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Das ist doch nett, oder? Er sagt, er wird alles zurückzahlen. Wunderbar, damit ist alles geregelt. Ja, der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Das ist aber großzügig. Jetzt schauen wir uns mal an, wie viel der ihm schuldig war. Ein Talent, könnt ihr nachlesen in einem Lexika oder sonst irgendwo, ein Talent war eine Währungseinheit und die hatte 6.000 Drachmen oder Denare. Jetzt wisst ihr natürlich immer noch nicht, wie viel das war. Ein Denar, erinnert ihr euch vielleicht, wenn ihr manche Gleichnisse gelesen habt, ein Denar war der typische Tageslohn eines Arbeiters. So, ein Denar, ein Tageslohn. Damit sind 10.000 Talente, sind also 60 Millionen Denare. Sagen wir mal, ich mache es jetzt ganz einfach, die haben 300 Tage gearbeitet, stimmt natürlich vermutlich auch nicht, sind also ungefähr 200.000 Jahresgehälter. Und damit es einfacher zu rechnen geht, habe ich mal 30.000 Euro Jahresgehalt angesetzt. Was für einen einfachen Arbeiter wahrscheinlich zu viel ist, aber nun gut. Es sind ungefähr 6 Milliarden Euro. Das war ihm schuldig. Und jetzt lasst mich es nochmal umgekehrt rechnen, das waren 200.000 Jahresgehälter. Und er sagt, hab Geduld mit mir, ich zahle dir alles zurück. Und jetzt verstehen wir, wie lächerlich das ist, was der da sagt. Vermutlich haben die Leute damals das verstanden, wobei, ich weiß nicht, ob das einfache Volk überhaupt wusste, wie viel ein Talent ist, weil so viel Geld hatte ja niemand. Aber wir merken schon, der Mann ist nie im Leben in der Lage, diese Schuld abzuzahlen. Deswegen heißt es auch der letzte Satz hier, und er schenkte ihm die Schuld, weil der König wusste, der kann das in seinem ganzen Leben nicht abzahlen. Der müsste ja gerade im Lotto gewinnen oder sonst irgendwas, aber ich weiß nicht, wann du gehört hast, wo das letzte Mal jemand 6 Milliarden Euro im Lotto gewonnen hat. Selbst das funktioniert nicht. Und Aktien gab es damals noch nicht. Und auch wenn du vorhättest, 6 Milliarden Euro mit Aktien zu verdienen, ja, geht vielleicht, aber die größere Chance ist, dass du 6 Milliarden Euro verlierst. Aber gut, wie auch immer. So, das ist die eine Seite und es ist eine schöne Geschichte und ich habe oben drüber geschrieben, Gottes Vorbild. So, natürlich steht dieser König für Gott und natürlich stehen wir für diesen Menschen, der 6 Milliarden Euro Schulden hat. Und da geht es um unsere Schuld und Gott sagt zu dir, weißt du was, ich erlasse dir die Schuld. Ich vergebe dir, einfach so. Nicht ganz einfach so. Ich vergebe dir, weil Jesus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. So weit, so gut. Jetzt geht dieser Knecht, und wer die Geschichte kennt, der weiß natürlich, dass die noch weitergeht. Jetzt geht dieser Knecht raus. Tut mir leid, dass es so klein ist, aber ich wollte alles auf eine Folie haben. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief, bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Hier mal ganz kurz Stopp machen. So, 100 Denare. Wie viel Geld? 100 Tageslöhne. Nun, deswegen habe ich vorher die 30.000 angesetzt. Das sind ungefähr 10.000 Euro. Jetzt, ich habe schon Predigten gehört, der gesagt hat, ja, das war ja ein minimaler Betrag. Ich meine, 10.000 Euro, ich weiß nicht, wer das als kleinen Betrag ansieht, ich finde 10.000 Euro ist ein Haufen Geld. Und was hatte denn der Mann jetzt, als er vom König ging? Der hatte nichts. Der hatte vorher 6 Milliarden Euro Schulden und jetzt hatte er null. Da kommt ihm der jetzt gerade recht, der schuldet ihm 10.000 Euro. Das ist doch ein schöner Start für das neue Leben, oder? Da verzichte ich doch nicht auf 10.000 Euro, die mir zustehen. Und insofern macht es eigentlich schon Sinn, dass er sagt, nee, ich will das Geld haben. Und er sagt, du, ich werde es dir bezahlen. 100 Tageslöhne? Wo ist das Problem? Das ist machbar im Gegensatz zu den 200.000 Jahresgehältern. So, er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, weil man da ja auch so gut verdient und die Schuld dann zurückzahlen kann, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt, gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest du auch mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Das ist lang. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln. So, ich habe oben drüber geschrieben, Gottes Vorbild. Das war das, was Gott getan hat. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir um? Und jetzt merkt ihr, ach, das ist so ein Hinweis, wo Jesus uns hilft, dass wir die Dinge in die Perspektive bekommen. Das, was Gott uns vergeben hat, ist viel mehr als das, was wir unserem Nächsten, sage ich jetzt mal, vergeben sollten. Und das, was Gott nicht möchte, ist, dass er uns alles vergibt und wir nicht bereit sind, diese Vergebung weiterzugeben an die Menschen, die an uns schuldig geworden sind. Und vielleicht hilft dir dieses Beispiel auch ein bisschen, wenn du das nächste Mal in so einer schwierigen Situation bist, dass du jemandem vergeben musst, wo du dir überlegen kannst, wie geht Gott mit mir um? Wie geht Gott mit mir um, wenn ich zum x-ten Mal wegen derselben Sache komme? Habe ich auch Angst, dass Gott irgendwann mal sagt, du, jetzt vergebe ich dir nicht mehr? Ich habe diese Geschichte hier auch schon erzählt, ich erzähle sie gern nochmal, aber das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich irgendwann mal an dem Punkt war und zu Gott gesagt habe, Gott, jetzt bin ich schon so oft mit dieser Sache gekommen und ich weiß nicht, ob du mir noch vergeben kannst, denn ich kann dir nicht versprechen, dass es besser wird. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, genau, das kenne ich. Aber an dem Punkt, als ich das ausgesprochen hatte, da ist mir eines klar geworden. Ich habe mit Gott einen Kuhhandel gemacht. Ich habe meinen guten Willen gegen seine Vergebung eingetauscht. Ich habe Gott bezahlt durch meinen guten Willen. Und als ich nichts mehr zu bringen hatte, da habe ich gesagt, Gott, ich weiß nicht, ob du mir noch vergeben kannst. Und wisst ihr, was das ist? Das ist nicht Gnade. Gnade ist, Gott vergibt mir, obwohl ich nichts zu bringen habe. Und da habe ich verstanden, was Gnade heißt. Und da war ich schon sehr lang gläubig. So, Gott vergibt dir, obwohl du nichts zu bringen hast. Gott vergibt dir, obwohl du selber dir vielleicht gar nicht vergeben kannst. Obwohl dir bewusst ist, dass du Gottes Geduld bis aufs Äußerste strapazierst vielleicht. Und Gott vergibt dir trotzdem. Und jetzt sagt Gott, dann tu das doch bitte auch mit den Menschen, die an dir schuldig geworden sind. Komme ich zu dem vierten Punkt. Es ist gut für uns. Und der geht ganz schnell. Das ist nur eine einzige Folie. Und wer mich schon eine Weile kennt, der weiß jetzt vielleicht, was da kommt. Vergeben heißt, einen Gefangenen freizulassen und festzustellen, dass man selbst der Gefangene war. Ich habe vorher gesagt, es hilft dir nichts, wenn du dem anderen die Schuld nicht vergibst. Der Einzige, dem du damit schadest, bist du selbst. Denk darüber mal nach. Überleg dir, welche Konsequenzen das hat, dass du nicht vergibst. Und dieser kluge Mann, der hat es so formuliert, dass er gesagt hat, wenn du den Gefangenen freigibst und du denkst eigentlich, dass du dem anderen einen Gefallen tust, indem du ihn freigibst, dann stellst du fest, eigentlich bist du derjenige, der den größten Vorteil hat. Du bist dieser Gefangene, der am Ende frei ist. Wir denken, wir tun dem anderen Gefallen, indem wir ihn freigeben, indem wir ihm die Schuld vergeben. In Wirklichkeit sind wir diejenigen, die am meisten davon profitieren, weil wir diese Schuld nicht mehr mit uns rumtragen müssen. Wer sich schon mal ein bisschen mehr mit dem Thema Schuld beschäftigt hat, der weiß, die Schuld, die der andere an mir begangen hat, das ist eine Schuld, die nicht nur er mit sich rumträgt, sondern das ist eine Schuld, die ich selbst mit mir rumtrage. Das belastet mich. Und die einzige Möglichkeit, die ich habe, an dieser Stelle Freiheit zu bekommen, ist, diese Schuld loszulassen, die der andere an mir begangen hat. Und ja, ich weiß, das ist manchmal schwierig. Ich sag nicht, dass es einfach ist, aber das ist der einzige Weg, den wir haben, um diese Schuld loszuwerden, um frei zu werden. Und deswegen ist es der einzige Weg, den wir gehen können, nämlich zu vergeben, loszulassen. Vergeben heißt, einen Gefangenen freizulassen und festzustellen, dass man selbst der Gefangene war. Das heißt, du stellst fest, ich tue dem anderen nicht einen Gefallen, indem ich ihm vergebe, ich tue mir einen Gefallen. Es tut mir gut. So, jetzt noch ein paar praktische Punkte. Ich möchte, dass wir uns die Frage stellen, will ich eigentlich überhaupt vergeben? Manche sagen, ich kann nicht vergeben. In manchen Situationen habe ich auch Verständnis dafür. Manche Dinge sind schwierig, manche Dinge sind auch einfach ist kompliziert und es ist schwierig zu vergeben. Davon rede ich nicht. Ich denke, so die meisten Alltagsgeschichten, da ist die Frage, will ich vergeben? Aber selbst bei den großen Dingen ist die Frage, will ich vergeben? Will ich mich auf diesen Prozess einlassen? Wenn du nicht bereit bist, loszugehen, dann wird sich an dem Punkt nichts ändern. In dem Moment, wo du sagst, ich will, wird Gott dir helfen, wird Gott dir Wege zeigen, dass es vielleicht schwieriger wird, dass es länger geht, in manchen Fällen, das ist eine andere Sache. Aber die Frage ist nicht mehr, will ich? Bin ich bereit? Und wenn du bereit bist, dann sagt Gott, okay, ich helfe dir. Und in vielen Punkten geht es dann auch relativ zügig. Das Zweite ist, ich darf ehrlich sein. Ich muss weder mir noch Gott irgendwas vorspielen. Wir müssen nicht so tun, als ob alles in Ordnung ist. Wir müssen auch nicht so tun, als ob alles einfach wäre. Meine Frau war jetzt die letzten Tage auf einem Seminar in Schwäbisch Gmünd, auf einem Lobpreisseminar. Und da hat Arne Kopfermann unter anderem ein Seminar gehalten. Ich weiß nicht, wer das von euch weiß, Arne Kopfermann hat vor ungefähr 5 Jahren eines seiner Kinder verloren bei einem Autounfall. Und das Problem war, dass er schuldig war. Er hat sein eigenes Kind auf dem Gewissen und es hat ihn fertig gemacht. Und der Mann ist Musiker und schreibt Lobpreislieder. Manche von denen haben wir auch gesungen, auch schon hier in der Gemeinde. Und er hat so ein Seminar gehalten, eben über diese Frage, wie ehrlich können wir eigentlich sein? Können wir zugeben, dass es uns gerade nicht nach Lobpreis zumute ist? Können wir zugeben, dass wir Probleme haben, zu vergeben? Und ja, wir dürfen zugeben. Ich glaube, 60 von den 150 Psalmen sind Klagepsalmen. Wir müssen niemandem Theater vorspielen und Gott schon gleich gar nicht. Und du kannst sagen, Gott, das tut mir weh und ich habe an dem Punkt Probleme. Wir dürfen das zugeben. Wir müssen nicht ein frommes Mäntelchen drüber decken. Aber die Frage ist, und deswegen oben drüber, willst du, dass sich das ändert? Aber wir dürfen ehrlich sein und dann mit Gott darüber reden. Wir können auch mit Menschen darüber reden, manchmal ist es auch hilfreich, manchmal ist es sinnvoll, manchmal eben auch nicht. Da wird dir aber Gott, denke ich, auch Hilfestellung geben, das zu erkennen. Und dann mein großer Tipp an uns alle, mach den ersten Schritt. Du kannst warten, bis der andere kommt, aber wir haben gerade eben gesehen, es ist dein Interesse, dass sich diese Situationen verändern. Also das heißt, wenn du vergeben musst, dann warte nicht, dass der andere kommt. Geh du auf den anderen zu und sag zu ihm, du, das, was du da getan hast, hat mich verletzt oder sonst irgendwie. Aber ich vergebe dir. Und dann kannst du ja mal auf die Reaktionen warten. Das ist dann manchmal ganz interessant. Und dann habe ich aufgeschrieben, segnen oder beten. So, das ist irgendwie natürlich auch mit Gott drüber reden, aber mir ging es um was anderes, segnen. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 14, wenn Menschen euch das Leben schwer machen, so betet für sie, anstatt ihnen Schlechtes zu wünschen. So, das ist eine moderne Übersetzung. Die wörtlichen Übersetzungen hier, also A, dieses schwer machen heißt eigentlich, die euch verfolgen. Betet für sie heißt wörtlich eigentlich, segnet sie. Und anstatt ihnen Schlechtes zu wünschen, heißt wörtlich eigentlich, sich zu verfluchen. So, Paulus sagt, wenn es Menschen gibt, die dir Probleme machen, die dir das Leben schwer machen, die dich verfolgen, die an dir schuldig geworden sind, dann segne sie. Was heißt es? Bete für sie, wünsch ihnen was Gutes. An anderer Stelle sagt er, feurige Kohlen auf ihr Haupt. Das können wir gerne tun. Dann gutes Denken, das gehört für mich auch dazu. Nicht nur gutes Aussprechen über die Menschen, sondern auch gutes über sie denken. Jetzt sagst du vielleicht, wie kann ich was Gutes über den denken? Der ist so schlecht. Der hat es doch gar nicht verdient. Ich persönlich halte an der Stelle immer wieder 1. Korinther 13 mir vor Augen, was heißt, die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles. Die Liebe sieht, jetzt sage ich es mal mit eigenen Worten, das Positive. Die Liebe sieht sogar dort das Positive, wo vielleicht gar nichts Positives ist. Und auch da, denk doch mal dran, wie Gott dich sieht. Gott sieht dich sehr, sehr positiv, auch wenn du es vielleicht gar nicht bist. Und schnell versöhnen, ihr kennt vielleicht dieses Wort, was heißt, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Je länger wir warten, um Dinge in Ordnung zu bringen, desto schwieriger wird es. Die Schwelle wird eigentlich immer, immer höher. Und wenn man das nicht kann, dann reagier wenigstens langsam. Also, wenn du die Sache nicht sofort aus dem Weg schaffen kannst, dann reagier am besten gar nicht. Weil das führt meistens nur zur Eskalation. An dem Punkt ist es dann vielleicht besser, 1, 2, 3 Nächte drüber zu schlafen, bis deine Gefühle so weit unter Kontrolle sind, dass du gut darauf reagieren kannst. Und dann lass mich zum Schluss noch ein paar Dinge zur Kommunikation sagen. Das ist nur eigentlich gar nicht unser Thema, aber ich denke, man kann Dinge ausbügeln, wenn sie kaputt gegangen sind, oder man kann vorbeugend sein. Und da gibt es einen interessanten Satz, der heißt, Kommunikation ist nicht, was ich sage, sondern wie ich verstanden werde. Manche nicken jetzt wissend. Es ist nicht wichtig, was du sagst. Doch, es ist schon wichtig, was du sagst. Also es ist sehr wichtig, was du sagst. Aber das Entscheidende ist nicht, was du sagst, sondern das Entscheidende ist, was der andere versteht. Jetzt sagst du, aber ist doch klar, wenn ich was sage, dann versteht der andere mich. Besuch mal ein Kommunikationsseminar, wenn du diese Haltung hast. Wenn du da schon weißt, dass das nicht stimmt, dann hast du schon mal ganz, ganz viel gewonnen. Aber das, was du sagst und das, was beim anderen ankommt, das können Weltenunterschied sein. Also deswegen, Kommunikation ist nicht, was ich sage, sondern wie ich verstanden werde. Jetzt könnt ihr noch ein Kommunikationsseminar anhängen, das werde ich heute Morgen nicht machen. Aber was mir heute Morgen einfach wichtig ist, lasst uns nicht mit den Dingen, wo Schuld da ist, wo Vergebung eigentlich nötig wäre, lasst uns damit nicht locker umgehen. Wir müssen diese Dinge aus der Welt schaffen, weil das wird unsere Beziehungen belasten, das wird unsere Beziehungen vergiften, das wird unsere Gemeinde schaden, das wird deiner Familie schaden, das wird dir persönlich schaden. Und deswegen ganz, ganz wichtig, schieb die Dinge nicht auf die lange Bank, pack sie an, guck, dass du vergibst und du wirst merken, es wird dir selber leichter. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort so viele Hinweise gegeben hast. Und auch wenn das vielleicht manchmal ein bisschen bedrohlich für uns aussieht, ich glaube einfach, Herr, so wie ich dich kenne, es ist einfach zu unserem Besten. Und du möchtest, Herr, dass wir Leben führen, ein Leben haben in Fülle, in voller Genüge, Herr. Und da gehört es einfach auch dazu, dass wir Schuld nicht mit uns rumtragen. Weder unsere eigene, noch die von anderen Menschen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu vergeben, dass du uns hilfst loszulassen. Da, wo es manchmal für uns so schwer ist, Herr, dass du uns hilfst, dass du übernatürlich hilfst, dass du uns Menschen an die Seite stellst, die uns helfen können. Und ich danke dir, Herr, dass du möchtest, dass unsere Beziehungen geheilt werden, dass unsere Beziehungen so sind, Herr, wie du sie dir gedacht hast. Und da gehört eben auch dazu, dass wir vergeben. Hilf uns, Herr, dass wir aus deinem Verhalten uns gegenüber lernen können. Dass wir lernen können, wie du uns vergibst und dass wir ebenso vergeben können. Schenk uns ein weiches Herz, Herr. Schenk uns ein Herz, was fühlt wie deins. Damit unsere Beziehungen untereinander heil werden und damit wir in dieser Vergebung leben können und damit wir sehen können, welchen Segen Vergebung ausmacht. Und dafür danke ich dir, Herr, in Jesu Namen. Amen.